Hallo!
Hallo!
Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge.
Ja, wie wir ja letztes Mal schon so leicht angekündigt haben, sind wir heute mal ausnahmsweise nicht zu zweit, sondern wir haben noch heute unseren ersten Gast dabei. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen.
Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Marius. Ich bin 32 Jahre alt und arbeite als Bestatter.
Vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast und heute hier bei uns bist. Wir fangen direkt vorne mal an. Du hast gesagt, du bist 32 Jahre alt. Das ist ja noch relativ jung und ich weiß nicht, wie es allen anderen geht, aber für mich ist Bestatter eigentlich immer eher so ein Beruf, den ältere Leute machen. Ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt was, was ich so mir nach dem Abi oder nach der Ausbildung vorstellen könnte. Wie kamst du dazu, Bestatter zu werden?
Ich kam dazu, ich wollte immer was Soziales machen. Darum war meine erste Ausbildung Krankenpfleger, die habe ich aber frühzeitig abgebrochen. Bin dann so ein bisschen notgedrungen in die kaufmännische Schiene gegangen, habe dort meine Ausbildung abgeschlossen, da 4 Jahre gearbeitet und habe mir dann aber gedacht, das ist aber irgendwie nichts, was mich so richtig erfüllt. Und bin dann 2018 gefragt worden, ob ich mal als Bestatter Helfer anfangen möchte für Überführung, die ein oder andere Arbeit dort zu tun. Und nach 2 Jahren wurde mir dann 2020 eine Festanstellung angeboten, die ich dankend angenommen habe.
Okay. Und was genau machst du als Bestatter? Also du hast jetzt eben gesagt, du hast quasi mit Überführung angefangen. Ich gehe mal davon aus, so vom Krankenhaus quasi dann zum Bestattungsunternehmen oder auch von zu Hause, wo auch immer die Personen sterben. Wie sieht denn so ein klassischer Alltag bei dir aus? Gibt es das überhaupt?
Einen klassischen Alltag gibt es nicht. Also wir planen sehr gerne abends mal den nächsten Tag. Und das geht meistens in die Hose, weil dann doch immer was Neues passiert. Ja, das ist echt ein schwer planbar. Bei uns, klar, haben wir feste Termine, aber viele Sachen eben, niemand weiß, wann wer stirbt und ist auch gut so.
Ja, ja.
Aber das halt ist der Tag eigentlich, es gibt keinen klassischen Arbeitstag. Klar, wir fangen morgens immer an mit so einem kleinen Teambriefing und dann ist der Alltag, sind eben die Überführung vom Sterbeort. Dann ist das auch meine hygienische Versorgung. Dann die Trauerfeier vorbereiten, die Trauergespräche, Trauerbegleitung und halt auch einfach viel Bürokratie.
Ja, ich glaube, dass, also ich sag mal, wir waren beide bei dem gleichen Bestattungsunternehmen bei euch. Aber ich glaube, wir waren genau dann da, als du gerade die Festanstellung dann bekommen hast, 2020 im September. Weil man kann sich irgendwie nicht so vorstellen, wie so, was so alles so dazugehört. Also das, wenn man zu einem Bestatter geht, hat man das Gefühl, das ist wahnsinnig viel, was man alles entscheiden muss, viel Bürokratie und so. Und das ist ja dann scheinbar auch der Alltag, wie einem das, also wie das auch bei dir im Beruf dann so ist, dass es viel mit auch Papierkram und so zu tun hat.
Genau.
Aber ja auch die Arbeit mit den toten Menschen an sich. Also kurz so kleine Info am Rande, du warst ja auch quasi der Bestatter, der für meinen Papa zuständig war. Wir kannten uns ja auch vorher schon und das war dann auch ein lustiges Aufeinandertreffen in dem Moment.
Total lustig, ja.
Und ich konnte mir aber gar nicht so richtig vorstellen, was genau jetzt mit diesem Leichnam passiert zwischen quasi Abholung im Krankenhaus oder da, wo die Person verstorben ist und dann der Moment, wo wir den Leichnam wieder gesehen haben bei dieser Aufbahrung. Was sind so klassische Sachen, die man halt dann machen muss mit so einem Leichnam? Wenn das jetzt jemand ist, der nicht einen schlimmen Unfall hatte oder weiß nicht was, sondern jemand, der einfach irgendwann gestorben ist.
Also was mit jedem Verstorbenen gemacht werden muss, ist eine Waschung und eine Desinfizierung. Das müssen wir einfach machen.
Ja.
Und dann je nach Wunsch neue Kleidung anziehen. Mhm. Und dann, wenn Abschied gewünscht ist, eben auch für den Abschied vorbereiten, ja. Einsagen. Das ist so das, was dazwischen dann erstmal passiert, ja.
Ja. Kannst du dich noch wahrscheinlich schon an deinem ersten Leichnam erinnern?
Ja, das war ein Krankenhaus, das war unwohl, muss ich sagen.
Okay.
Also ich sag mal, Krankenhaus geht's noch, da weiß man wenigstens, welche Tür jetzt die ist, der oder die Verstorbene liegt. Ja. Aber man weiß ja trotzdem nicht, das war mein erster Verstorbener, den ich gesehen habe, ja. Da hat sich noch vorher keine, oder man hat sich zu viele Gedanken gemacht, wie jetzt ein Verstorbener aussehen kann. Und dann war es eigentlich gar nicht so dramatisch, wie man sich vorgestellt hat. Und zwar einfach nur eine Person, die eigentlich schlafend im Bett gelegen hat. Ja.
Mhm. Hattest du irgendwann mal die Angst, dass die Person die Augen wieder aufmacht?
Nee.
Das sind so Sachen, die wir machen. Da haben wir zwar sicherlich schon mal Gedanken gemacht.
Ja.
Also ich bin ganz ehrlich, als ich angefangen habe und auch damit Überführung alleine zu planen, Überführung mit einem Kollegen zu machen, und die sind ja auch freiweise mal nachts, Und man kommt dann bei uns ins Bestattungsunternehmen, hört dann, sag ich mal, den Klimaraum im Hintergrund brummen. Da hat man dann schon immer mal alle Lichter angemacht. Das gebe ich zu. Ja. Mittlerweile kann man auch mal durch den Raum, auch im Dunkeln durchlaufen und sagt sich so, ja, Horrorfilme sind mittlerweile für mich echt langweilig.
Gut. Okay, gut. Das wäre dann auch so ein Vorteil, den man aus dem Beruf ziehen kann.
Wie sieht es denn aus? Also ich meine, du kommst wahrscheinlich, oder du kommst öfter mal in Situationen, wo dich jemand fragt, hey, was arbeitest du eigentlich? Und dann sagst du, ja, ich bin Bestatter und die Leute sind wahrscheinlich erstmal stutzig, oder? Oder nehmen die das einfach?
Finde ich gar nicht, dass die stutzig sind. Es ist, es kommen unfassbar viele Fragen. Das will jeder eigentlich alles wissen.
Ja, weil das halt auch eigentlich so ein Beruf ist, der halt einfach nicht so, das ist nicht das meistens nicht das Erste, woran Leute denken, mit was willst du mal werden, wenn du groß bist. Ja. Aber es hat so eine Faszination, weil das so ein wichtiger Beruf ist, den jeder Mensch irgendwann mal in Anspruch nehmen muss. Und deswegen hat man einfach viele Fragen, weil man sich wahrscheinlich selbst nicht traut, sich zu viel damit privat zu beschäftigen. So.
Ja, und es ist eigentlich auch immer so kontrovers, weil die Frage, die eigentlich immer kommt, ist, was war das Schlimmste, was du jemals gesehen oder erlebt hast? Das ist eigentlich wohl jeder Abstand, aber jeder will es auch irgendwo so ein bisschen.
Ja, was war denn das Schlimmste, was du jemals erlebt hast? Wenn du Tumorese.
Ja, also ich habe eigentlich nichts. Ich kann nichts sagen, ich habe das Schlimmste. Das gibt es für mich eigentlich nicht. Ich sage mal, dramatisch und unangenehm ist, je jünger die Person ist. Ja, ich sage mal, es gibt eben auch Kinder oder Menschen, die überhaupt nicht auf die Welt kommen dürfen. Mhm. Ja, das ist natürlich dann immer, ja, das ist unangenehm. Ja. Aber jetzt schlimm mit Unfällen oder so, es ist dramatisch, ja.
Ja.
Es ist traurig, es ist unfair. Aber ich sage da mal ganz doof, ich muss da so eine gewisse Distanz wahren und gehe einfach professionell daran. Mhm. Deswegen gibt es für mich da nicht schlimm oder so. Ich möchte das auch nicht einstufen, weil das steht mir nicht zu.
Ja.
Mhm. Ja, das ist nicht meine Aufgabe zu sagen, das ist schlimm und das ist jetzt weniger schlimm. Ja, für die Angehörigen ist alles schlimm.
Ja, jedes Teil, ja. Aber das, schaffst du das auch, diese Distanz zu wahren? Also fällt dir das schwer, nimmst du die dann manchmal auch so mit nach Hause, so sage ich mal, dass du noch viel zu Hause darüber nachdenkst? Oder schaffst du das wirklich, diese Distanz zu wahren?
Ich habe, glaube ich, wenn man das so sagen kann, mir so einen kleinen Registerschrank in meinem Kopf aufgebaut, den ich ganz gerne zulasse. Mhm. Ja, aber es gibt Fälle, da geht dann so eine Schublade auch mal wieder auf und da sitzt du auch mal abends zu Hause und denkst dir dann nochmal drüber nach, reflektierst das Ganze so ein bisschen. Aber danach sage ich eigentlich immer, du hast echt was Gutes getan, du hast eine gute Arbeit gemacht.
Ist es ja auch, aber es ist manchmal, also ich sag mal, ich glaube, das hat mich so ein bisschen empfindlicher gemacht, wenn du selber so einen Trauerfall mal gehabt hast, kann ich mich halt viel leichter in andere Personen hereinversetzen, die sowas Ähnliches durchgemacht haben. Und dann habe ich das Gefühl, mich nimmt fremdes Schicksal viel mehr mit, weil ich das emotional quasi nachverfolgen kann. Und deswegen habe ich das Gefühl, wenn man sich so viel damit beschäftigt, dass man, weiß ich nicht, da so erschlagen ist von diesen ganzen Emotionen, die einem entgegenkommen. So. Aber das ist so, vielleicht, wenn man das
halt auch so eine Gewöhnung dann einfach mit. Ich meine, also ich habe selten Trauerfälle in meinem Alltag. Mhm. Du hast ja jeden Tag irgendwie mit Trauerfällen konfrontiert. Glaubst du, man gewöhnt sich irgendwann daran im Sinne von, dass man nicht mehr bei jedem mitweinen möchte, sondern einfach sich auf seine Arbeit konzentriert und ja.
Es ist, denke ich mal, ein bisschen Gewöhnung dabei. Ich versuche aber, dass es nicht zur Gewohnheit wird. Mhm. Weil ich denke, wenn es zur Gewohnheit wird, wird man auch irgendwann zu kalt.
Ja,
ja, man kann das Ganze nicht mehr so handeln. Ja, es ist dann vielleicht auch einfach irgendwann vielleicht richtig Ansprechpartner.
Ja.
So ein bisschen ranlassen muss man es, aber man muss halt schon sagen, jetzt ist hier die Distanz.
Ja, weil ja auch einfach diese Schneise so groß ist zwischen, weil du machst das jeden Tag, aber die Personen, die zu dir kommen, sind in einer absoluten Ausnahmesituation. Also die machen genau dieses, ich sag mal dann das Elternteil oder das Kind oder den Partner beerdigen, das machst du in der Regel ja jetzt nicht regelmäßig, ja. So. Und für die ist das immer so ein ganz, ganz besonderes Ereignis quasi. Und für dich ist das so jeden Tag. Und ich glaube, dass man das trotzdem immer so ein bisschen einordnen muss, wie wichtig das für die andere Person auch ist, ja. Dass man halt eben nicht zu distanziert quasi dazu.
Ja, und auch nicht zu, dass ich Antworten erwarte, sondern ich muss halt so ein bisschen daran führen und dann halt auch manchmal sind es extrem viele Fragen, die ich dann stelle, aber ich weiß ja vorher nichts über die Person oder weiß auch nichts über die Wünsche. Also ich muss Fragen stellen, manchmal sind es sehr viele, manchmal schlägt das auch, aber Ja, ich muss die Fragen stellen. Ja.
Ja, klar.
Kann da und darf dann auch nicht erwarten, dass es so super einfach für die anderen ist.
Ja.
Für mich, mir fällt irgendwann eine Frage leicht, ja. Wie soll die Beisetzung sein? Ja, welche Bestattungsart? Für mich ist das, sag ich mal doof gesagt, einfach eine Frage.
Ja, klar.
Aber die Antwort dahinter, die ist, hat es halt schon in sich. Ja.
Ja, und vor allem, wenn sich der Gegenüber vielleicht auch einfach noch nie damit beschäftigt hat mit dieser Frage. Ich meine, oft gibt es ja Todesfälle, die einfach sehr plötzlich passieren, wo man vorher nicht drüber gesprochen hat, wie möchte die Person bestattet werden. Was muss überhaupt gemacht werden? Also bei mir war damals auch einfach so dieses große Fragezeichen, an was muss ich überhaupt alles denken? Also ich hätte zum Beispiel nicht groß jetzt über Blumen nachgedacht im ersten Moment. Aber natürlich muss man sich damit auch befassen. Und was für Blumen und welche und wie groß und welche Farbe und so weiter. Das sind ja wirklich tausend Fragen. Jetzt machst du das aber ja schon sehr alltäglich und bist viel mit der Trauer konfrontiert. Hast du das Gefühl, dass sich für dich der Blick auf das Thema Trauer verändert hat, seit du damit arbeitest?
Ich denke schon. Also ich finde mittlerweile Trauer unfassbar wichtig. Ja, Trauer gehört zum Leben dazu. Das ist wie Glück, Freude, Spaß, aber so ist auch der Punkt Trauer da. Und jeder sollte die Zeit sich nehmen dürfen und muss sich auch die Zeit nehmen, weil ansonsten, ja, ist das, findet das keinen Abschluss. Es wird nie einen Abschluss finden, aber in so einem, ich sag mal, so einem gewissen Abschluss, dass man auch selbst wieder in sein eigenes Leben zurückkehrt, das ist halt unfassbar wichtig, dass das eigene Leben dadurch nicht auf der Strecke bleibt, dass man sagt, ich lache wieder, ich gehe raus, ich habe Spaß, ich bin wieder der, der ich vorher war oder die ich vorher war, ich habe wieder Lebensfreude zurück, ich muss jetzt, ja, weil ich sag mal, die Person, die verstorben ist, die hat ja bis zu dem Zeitpunkt auch all das gemacht, worauf sie Lust hatte und hat das mit Spaß und Freude gemacht. Warum soll man es dann selbst nicht mal ab dem Punkt machen?
Ja, das stimmt schon.
Ja, ich glaube, jeder Verstorbene würde dem anderen, der nur in der Trauer hängt, so auf den Hintern hauen, mal sagen, sag mal, jetzt
Ja, voll.
reg mal wieder, ja.
Und ich finde es auch schön, Trauer und Tod einfach als so einen Bestandteil in dieser ganzen Lebenskette zu sehen. Also ich meine, man wird geboren, man hat sein Leben, man stirbt, das gehört einfach dazu, aber dem auch nur genauso viel Wichtigkeit beizumessen wie den anderen Punkten auch. Und es nicht so sein ganz eigenes Leben einnehmen zu lassen. Weil ja, es ist ein Teil deines Lebens, aber es gibt halt auch noch andere Teile, auch noch gute und schöne und
Genau, also man sagt ja, dieses bekannte Buch, der die erste und die letzte Seite sind geschrieben. Und das, was du da in der Mitte machst, dafür bist du selbstverantwortlich, ja. Also
Absolut.
selbstverantwortlich und nicht durch irgendwelche Außeneindrücke oder Situationen sich da irgendwas bestimmen zu lassen.
Ja, so man muss halt jedem Gefühl den Raum geben und das ist Trauer genauso wichtig wie Freude. So,
Ja.
dass man, und wenn man, sag mal, das wissen wir selber auch gut genug, wenn man diese Trauer nicht zulässt, dann frisst man das auch schnell in sich rein.
Ja.
Irgendwann holt sie dich eh ein. Also so, dann lieber bewusst diesen Raum geben und auch diese Möglichkeit geben mit jemand, also ich sag mal, du bist ja dann quasi mit die erste Person, die wirklich über diesen Todes, also die mit der Familie dann darüber spricht, so, und dass man den Ganzen auch diesen Raum gibt, den die Trauer halt auch haben muss. Hast du denn, wenn du jetzt mit den Leuten sprichst, sind die sehr unterschiedlich in ihrer Gefühlslage, Emotionalität, oder hast du das Gefühl, es ist schon meistens so, dass die einfach sehr traurig sind, oder hast du das auch, dass du manchmal Leute extrem kühl abgeklärt sind, weil die dann so funktionieren, oder sind die wütend, oder sind die glücklich oder was auch immer? Also hast du das Gefühl, dass das sehr unterschiedlich ist von Person zu Person oder ist schon meistens einfach diese Traurigkeit das Hauptding ist?
Traurigkeit würde ich schon sagen, ist das Hauptding, aber definitiv nicht das Einzige. Ja? Also es gibt auch mal, dass du da reinkommst und fühlst dich eigentlich selbst erschlagen, weil das alles so abgeklärt ist und es eigentlich jetzt nur noch geht, so schnell wie möglich und jetzt machen wir da einen Haken dran und dann geht es hier voran. Ja, oder ich sag mal, ganz unangenehm ist, wenn im Trauergespräch, ich sag mal, das ist ja oft 1 bis 2 Tage nach dem Sterbetag, also echt, echt sehr zeitnah, muss auch leider relativ zeitnah passieren, dass du da sitzt und dann redet eine Familie vor dir über Erbschaftsangelegenheiten. Ja, und da denke ich mir, sag mal, da kann man jetzt vielleicht mal aussetzen. Oder es gibt Unstimmigkeit in der Familie. Denk auf, jetzt kommen wir jetzt mal für die 2 Stunden oder für die 2 Wochen einfach mal wieder ein bisschen zusammenrücken, mal wieder zusammenhalten und danach haut euch von mir aus wieder die Köpfe ein, ja.
Aber hattest du das auch schon, dass quasi die Familie gekommen ist, weil sie sich kümmert muss? Also, weil es ist ja grundsätzlich so, die nächsten Angehörigen ist übrigens auch gesetzlich festgelegt.
Ja.
Die nächsten Angehörigen.
sind dafür verantwortlich, dass diese ganze Bestattungsgeschichte abgewickelt wird. Das hat nicht mal was mit Erbschaft so zu tun, sondern dafür sind die zuständig. Hattest du das auch schon, dass Leute quasi die verstorbene Person gar nicht so, also dass die im Streit mit der waren, dass sie die gar nicht mochten und dass es jetzt so quasi einfach nur so ein To-Do-Punkt ist?
Definitiv, das ist auch gar nicht selten.
Krass, das hätte ich nicht gedacht.
Es gibt, wie du sagst, es gibt diese Bestattungspflicht, ja. Ja, da gibt es diese Hierarchie, eben von oben und nach unten, ne, von dem Verwandtschaftsgrad. Aber definitiv gibt es da welche, die da sagen, hier, ich habe. Man kann es aber auch manchmal muss man da auf beide Seiten sehen. Ne? Mhm. Also man weiß ja nie, wer sich distanziert hat.
Ja.
Und wenn es dann, sag ich mal, wenn jetzt ein Elternteil stirbt oder das Elternteil hat halt eben den Sohn, die Tochter, irgendwo mal so einen vom Buckel hauen, dass er sagt, ich bin jetzt mal hier weg und habe keine Lust mehr drauf,
ja.
Da kann man das ja auch irgendwo verstehen.
Ja.
Ja.
Ja, mit der Trauer lösen sich ja nicht alle Konflikte, die vorher waren. Da hatten wir auch schon mal in der Folge drüber gesprochen, dieses, dass man ja auch nach dem Todesfall auch negative Gefühle der verstorbenen Person irgendwie haben kann, weil das hat so ein bisschen so, man denkt, das ist nicht so richtig, weil die Person kann sich nicht mehr verteidigen. Also man hat das Gefühl, man darf nicht so viel Negatives darüber sagen, aber das ist ja einfach oft so. Manchmal werden Personen aus dem Leben gerissen, die, mit denen du Streit hattest, wo kein gutes Verhältnis ist oder halt so, du, das ist jetzt deine Pflicht, dich darum zu kümmern.
Ja, und dann ist es auch nur eine Aufgabe, die du quasi einfach erfüllst, um das abzuhaken wahrscheinlich. Ich kann mir aber vorstellen, dass vielleicht viele Leute gerade bei so einem Bestattungsgespräche einfach sehr, sehr kurz nach dem Todesfall passiert, danach sehr abgeklärt sind, einfach weil sie es noch nicht realisiert haben. Also ich weiß, dass ich meines Erachtens sehr, sagen wir mal, klar in dem Gespräch war, was will ich nicht. Einfach aber auch, weil mich das noch überhaupt nicht, das kam noch gar nicht bei mir an, dass wir da gerade über meinen Papa reden, sondern ich dachte irgendwie, okay, dadurch, dass er ja auch im Krankenhaus war und da auch viele Aufgaben einfach waren, die gemacht werden mussten und Sachen entschieden werden mussten, war ich dann auch so, gut, der sagt, die Urne, das machen wir so, einfach um so ein, irgendwie am Laufen zu bleiben.
Klar ist das, ist man erstmal dann überrumpelt und ist vielleicht mal nicht so klar in den ersten zwei Tagen oder auch nach Wochen noch nicht.
Ja.
Und klar sind dann Antworten schwierig zu finden oder Dinge zu entscheiden. Aber so doof wie es klingt, muss halt gemacht werden. Naja, man muss halt. Und auch da gibt es wieder Gesetze, ja, wie immer, dass wir halt auch einfach gar nicht so viel Zeit haben, dass wir gar nicht sagen können, hier nehmt euch jetzt erstmal eine Woche Zeit und dann sprechen wir, ne? Sondern wir sind innerhalb von den drei Tagen, müssen wir den Sterbefall anzeigen an den Standesämtern. Sprich, dafür brauchen wir schon mal Unterlagen, wie Dokumente. Ja. Also müssen wir schon mal in den Erstkontakt kommen.
Mhm.
Und dann muss auch, sage ich mal, ganz doof irgendwann. Muss so eine Beisetzung auch geplant werden, weil es halt einfach wieder ein Schritt für die Trauer ist.
Ja,
voll.
Es ist wieder eine Etappe.
Ja.
Wie sieht es denn aus, wenn du Trauerfälle entweder begleitest von Leuten, die du kennst, oder Trauerfälle in deinem privaten Umkreis hast? Gehst du anders damit um, als du es vielleicht früher getan hast? Oder?
Also direkt im Umfeld hatte ich, seitdem ich jetzt arbeite, so eigentlich noch nicht. Freundeskreis, ja. Also ich versuche immer meine 100% zu geben, definitiv. Aber ich glaube unbewusst, je näher einem die Person steht oder die Angehörigen stehen, gibt man vielleicht auch mal 120-150%.
Ja.
Aber das ist nicht, um den anderen, um die anderen irgendwie zu minimieren oder sag ich mal, ja, das sind ja immer noch die 100%, also
ja,
mehr geht eigentlich nicht.
Ja.
Ja, aber man ist dann doch schon ein bisschen mehr drin irgendwo. Ja, das sind halt oft, damit, keine Ahnung, es ist ein Freund, es ist sonst wer, der einem gegenüber sitzt, das ist schon ein ganz anderes Gespräch. Aber es ist halt auch ein anderes Gespräch, weil auch eine andere Distanz zwischen einem ist. Ne? Also ich sag mal, ich habe damals mit dir das Gespräch ganz anders geführt, als ich es mit einer Person führe, die ich in meinem Leben das erste Mal sehe. Und danach war natürlich auch nie jeder.
Ja, klar, klar.
Das ist so.
Hast du auch schon mal einen Fall abgegeben, weil du gesagt hast, das ist mir zu nah, oder ist das bisher nicht vorgekommen? Oder könntest du dir vorstellen, dass du das machen musst? Also ich sag mal, wenn jetzt, weiß ich nicht, wirklich aus dem Freundeskreis jemand, mit dem du eng bist oder ein enges oder ein Familienmitglied wahrscheinlich, also könntest du dir vorstellen, auch so nah Sachen zu machen, oder würdest du dann eher sagen, wir haben andere Mitarbeiter, ich würde es lieber abgeben?
Nee, ich möchte das machen.
Okay.
Tief, ja. Also ich sag mal, ich erzähle es jetzt einfach, meine Oma wohnt nicht hier in der Gegend, die wohnt in einer anderen Region und die hatte dort eine Bestattungsvorsorge, und als ich angefangen habe, habe ich gesagt, hier Oma, Hol die Vorsorge doch mal zu uns.
Ja.
Weil ich möchte keinem anderen gestatten, wir sind alle toll, weil wir machen alle gute Arbeit, definitiv, also ich hoffe zumindest, und wir sind das einfach so denke ich. Aber ich möchte es mir einfach nicht vorstellen, dass das dann jemand anderes tut. Ja, das möchte ich dann schon. Ich weiß natürlich nicht, wenn der Tag X kommt.
Klar.
Aber ich weiß natürlich nicht, was dann in dem Moment bei mir vorgeht. Ob ich dann wirklich sage, ich mache das jetzt noch. Mhm. Oder ob ich sage, hey, mal an der Reihe und ziehe mich hier mal raus. Und
Aber vielleicht ist es in dem Moment dann für dich auch eine Hilfe in deiner Trauer, zu sagen, hey, ich möchte diesen Abschluss aber selber machen, um zu wissen, es ist alles richtig, es ist alles gut, um einfach, also ich meine, sowas kann ja auch einem selber helfen, dann mit diesem Todesfall klarzukommen, indem man sich selber drum kümmert und nachher zumindest weiß, hey, das lief alles so, wie meine Oma das wollte. Und damit sind wir jetzt alle glücklich.
Das ist so dieses Aufgaben haben. Also ich hatte das Gefühl, als dann der Vater von Eva gestorben ist, ich war ja auch, also jetzt nicht super eng, aber ich bin sehr eng mit dir. Und deswegen habe ich ja selber auch getrauert. Aber ich hatte das Gefühl, dadurch, dass ich so ein bisschen nachvollziehen konnte, wie es Eva geht, hatte ich so manche Aufgaben. Und ich wusste, okay, ich könnte vielleicht das machen. Ich kann jetzt, weiß ich nicht, Blumen dahin schicken oder ich kann sagen, hier, ich würde euch mal Essen vorbeibringen oder ich schicke dir jetzt was oder keine Ahnung, ich komme vorbei, um mit dir zu reden. Dann hatte ich das Gefühl, ich hatte so eine Aufgabe und das hat mir auch dabei geholfen, meine Trauer mit meinem Vater und auch meine Trauer mit deinem Vater quasi darüber zu verarbeiten, weil ich das Gefühl habe, ich habe eine Aufgabe. Und deswegen kann ich das nachvollziehen, dass man sagt, ich nehme es lieber selber in die Hand, dann kann ich meinen Teil dazu beitragen, diesen Trauerprozess zu begleiten quasi. So, dass das quasi bei dir auch mit dir...
Genau, ja.
Ja.
Mhm. Ja.
Okay, weil also das könnte ich mir vorstellen, dass das sehr unterschiedlich ist. Also denkst du, dass die Leute, die auch bei euch arbeiten, dass sie das alle auch so haben wollen würden, dass sie es lieber selber machen würden?
Oder kannst du? Ja, doch. Also aus den Kollegen, da sind auch schon nahe Verwandte gestorben und die haben das bisher wirklich alle selbst angemacht. Ja. Und was ich hatte, das ist noch, kommt auch jetzt noch vor, weil es so in der Anfangsphase war und ich war dann mal bei der Überführung. Und habe dann, sag ich mal, den Sohn, Enkel oder gekannt, die waren tatsächlich alle positiv gestimmt, dass da jemand kommt, den sie kennen und sagen, ich weiß, den ich jetzt da abgebe, gebe ich gute Hände und der ist sicher und der passt auf den auf oder auf sie auf. Ja, und das ist einfach, ich glaube, auch für die ganz schön.
Ja.
Deswegen ist das so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, wenn man 10 Minuten von der Arbeitsstelle wegwohnt, weil
du kennst die Leute.
Ich kenne halt echt verdammt viele Menschen hier.
Ja. Also ich habe in dem Moment, ich hatte komplett verdrängt, dass du in diesem Bestattungsinstitut arbeitest. Ich weiß das ja eigentlich. Und als wir da angerufen haben und haben den Termin gemacht, haben wir auch mit einer Frau gesprochen und ich bin dann mit meiner Stiefmutter dahin gefahren. Und es ist ja so eine Glastür, eure Eingangstür. Und ich sehe dich entgegengekommen und dachte, ach du Kacke.
Weil ja, bei ihm war ja noch besser, aber ich habe ja erstmal gar nicht gecheckt.
Ich
war komplett auf dem Schlaf.
Ach du Scheiße, jetzt ist es auch noch jemand, den ich kenne. Das hat mich komplett aus der Bahn geworfen. Ich war ja in Gitau vorbereitet, jetzt mit einer fremden Person zu sprechen, der von vorne zu erzählen, wer wir überhaupt sind, wie wir zusammenhängen, hin und her. Und dann war es auf einmal jemand, den ich kenne und ich dachte, Kacke, was mache ich jetzt? Und dann habe ich gemerkt, dass du mich nicht zuordnen konntest. Und dann war es ja noch ein wirrer Ding.
Ja, das war, sorry. Aber das war nicht so lange,
Im Rückblick ist es ja lustig.
Ja, auf jeden Fall. Und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass mir das viel, viel besser getan hat, zu wissen, da ist jemand, den ich kenne, dem kann ich vertrauen. Und ich habe auch gemerkt, du gehst sehr auf uns ein und machst das in jedem Fall zu 100%, so wie wir uns das wünschen, oder machst alles möglich, was möglich zu machen ist. Und das hat mir ganz doll geholfen, weil ich mich sehr schnell darauf einlassen konnte und darauf verlassen konnte, dass wir da bis gut. Das passiert so, wie es passiert soll. Von daher glaube ich, ist es schon für viele eine Hilfe, weil man die Person kennt und weiß, hey, ich kann dem vertrauen, der macht das alles ordentlich. Das ist niemand, der das zum 100.000. Mal macht und ich denke, die ist eigentlich auch egal. Von daher war das auf jeden Fall ab dem Punkt, wo ich dann geklärt habe, wie es läuft, war es dann gut, ja.
Ja, weil das hatte ich auch, weil also die Frau, die das bei uns gemacht hat, ist auch eine Bekannte von meiner Mutter gewesen. Also die kannte die auch vom Sehen, haben auch schon mal miteinander gesprochen. Und das war für die dann auch leichter so zu erzählen, weil du erzählst ja schon auch sehr intime Dinge, auch über eine Person, über Familienkonstellationen, die du jetzt vielleicht sonst nicht jedem erzählen würdest. Und das musst du ja auch dann in einem sehr kurzen Zeitraum ein sehr enges Vertrauensverhältnis aufbauen. Und das geht ja leichter, wenn man sich vielleicht schon mal gesehen hat und schon mal wenigstens kennt. So,
ja, das, ja. Was würdest du denn sagen, was fällt dir am allerschwersten in deinem Beruf?
Am allerschwersten?
Ja.
Boah, das ist eine schwierige Frage. Am allerschwersten fällt es einfach, wenn man an die Person, mit der man gerade spricht oder das Trauergespräch führt, einfach überhaupt keine, wenn man nicht rankommt. Ja, wenn ich dann auch, aber auch der Gegenüber eigentlich zulässt, dass man was erzählt bekommt. Ja, also ich zwinge niemanden dazu, mir irgendwas zu erzählen, aber es fällt uns dann oder mir dann einfach immer viel leichter, meine Arbeit zu tun. Mhm. Ja, aber wenn du dann jemanden gegenüber sitzen hast, der einfach komplett alles abblockt, da sind wir wieder dann, sag ich mal, bei den Fällen, wo es dann wirklich um die Bestattungspflicht geht. Mhm. Ja, nur dass für den Gegenüber einfach nur Pflicht ist, der sagt ja immer, komm, jetzt lass mich hier unterschreiben und hier auf dem Friedhof und ja, fertig, gut Deutsch, dann fällt mir das super schwer, weil dann gehst du auch aus so einem Gespräch raus und denkst so, hast du jetzt das Problem, dass hier kein Redefluss, keine Konversation stattgefunden hat oder was doch einfach der Gegenüber, weil der doch keine, nicht zugelassen hat. Mhm. Ja, und das ist dann immer so, das ich will sagen, das ist, was einem schwer fällt.
Verrückt, weil das hätte ich vorher gar nicht gedacht. Ich dachte so, ich könnte mir vorstellen, dass am schwersten fällt, diese Überemotionalität und das zu handeln. Hast du denn da so, ich sag mal, dir das über die Zeit angeeignet, wie du damit umgehst, wenn Leute auch in Tränen ausbrechen oder so, weil das ist ja gar nicht so einfach. Also ich sag mal, wenn ich das überlege im Alltag, jemand fängt auf einmal vor mir an zu weinen, musst du erstmal überlegen, wie du damit umgehst.
Machst du das einfach immer mitweinen? Das ist ja mein Problem gerade. Ich bin ja immer mitweinen.
Ja, aber ist das so einfach quasi deine Art, wie du dann damit umgehst? Machst du das quasi natürlich oder hast du so das Gefühl, du hast dir mit der Zeit was angeeignet, wie du dann damit umgehst?
Nee, ich glaube, ich kann das schon immer recht gut. Ich glaube, deshalb wollte ich auch damals immer in so einem sozialen Beruf. Ich glaube, ich kann immer ganz gut zuhören und kann auch ganz gut auf Situationen reagieren. Ich kann dir jetzt aber kein Schema oder sowas sagen. Das war tatsächlich, nochmal zurück auf die erste Überführung, das war wirklich, also Krankenhaus nicht, aber die erste Hausüberführung, da habe ich dann einen Kollegen, mit dem ich unterwegs gefragt, gibt es ein Schema, wie gehe ich da jetzt rein, was sage ich, was mache ich? Und da kam nur als Antwort, geht nicht.
Ja.
Kein Schema, also machst die Tür auf und dann musst du innerhalb von Sekunden
darauf eingehen,
das passende Gesicht zu haben, das passende, es gibt Leute, machen die Tür auf und streichen, andere sind so ein lass mich hier rein, das wärst du, keine Ahnung, zum Kaffee und Kuchen eingeladen. Ja? Da kannst du auch nicht, dann kannst du nicht der sein, der auf einmal da dieses graue Gesicht aufführt, sondern dann musst du halt auch da wieder die Situation. Und dann kommt man. Lockerer Spruch oder sonst was, und dann stehst du da in der Küche und lachst mit allem.
Ja.
Auch das, warum sollte ich dann aber der Part sein, der ist da die Stimmung?
Ja, aber man muss es wissen, Lüdi.
Kann ich auch nicht, wenn mir jetzt gegenüber jemand sitzt, der weint, kann ich jetzt nicht da reingehen und
machen
Falligalli, ja, und am besten spiele ich nur Push ein oder so. Das geht nicht. Ja, also
ja, vielleicht ist das auch einfach raus, was man von Natur aus einfach, gibt ja Leute, die können es besser, es gibt Leute, die können das schlechter. Wie gesagt, ich glaube, ich würde jedes Mal mit weinen.
Es war am Anfang für mich auch ein komisches Gefühl, wenn ihr immer gegenüber sitzt, Nummer eins, mittlerweile denke ich mir einfach, es muss sein, lass weinen. Ja,
ja.
Ich sage dann auch mal, wenn es jetzt gerade nicht geht, kurz mal raus an die frische Luft, was trinken, ja, wir können in 10 Minuten weitermachen, wir können auch morgen weitermachen. Ja, das geht alles. Ja, aber ich bin da keiner, der dann sagt, hier, komm mal wieder hier zu dir, aber sie will ja weitermachen. Nee, um Gottes Willen. Ja, weil wie gesagt, mittlerweile oder auch vorher, aber jetzt noch gefestiger, sage ich, es gehört einfach dazu. Hier ist Weine, hier ist Trauer. Man muss drüber reden, aber man muss auch drüber lachen.
Ja, aber dass man dieses Ventil auch quasi zulässt, weil ich sag mal, wenn man dann diese ganze Bürokratie erledigt, ich meine, da gehört dazu, zum Bestatter zu gehen, da gehört dann dazu, bei den Versicherungen, bei, weiß ich nicht, irgendwelche Abos, Rente, whatever, so, du musst dich ja danach um alles Mögliche kümmern, du hast immer, setzt so den Standard dir selber, dass du das alles abgeklärt machst und die anderen Leute quasi nicht mit deiner Emotionalität so überrumpelst oder damit noch so konfrontierst, gerade wenn du halt diese bürokratischen Sachen machst, aber dass dann quasi jemand dir die Möglichkeit gibt, dieses Ventil zu öffnen und dass du dann auch trotzdem mal weinen kannst und es rauslassen kannst, ist viel wichtiger, um halt diese Trauer aufzuverarbeiten, weil manchmal muss es raus, um dich dann wieder zu fokussieren, um diese ganzen Punkte quasi abzuarbeiten. So.
Klar.
Ja, und deswegen ist es auch wichtig, dass man das so zulassen kann und Wein nicht unbedingt was Negatives ist, sondern einfach, es gehört mit dazu und es braucht seinen Raum genauso wie alle Emotionen.
Ja, ich sag auch mal für ein Getrauergespräch, ich setze mir keinen Zeitkram. Mhm. Also ich sage jetzt nicht, ich gebe euch jetzt 45 Minuten, Stunde. Ja, du hast auch mal Leute, du hast Gespräche, die sind nach 15, 20 Minuten fertig. Mhm. Du hast überhaupt Gespräche, die sind, da ist eigentlich auch alles, was du brauchst. Mhm. Und sag ich mal, für mich jetzt weiterarbeiten zu können, ja. In 20, 25 Minuten gesprochen, aber dann wird einfach nur eine Stunde, anderthalb einfach erzählt.
Ja.
Mhm. Und auch dafür ist man da. Ja, ja. Dass man einfach da dort sitzt, hört zu, mhm. spricht.
Finde ich schön, weil das halt dann so ein bisschen dieses, weil das Ganze ist ja schon auch ein Business. Also es ist ja trotzdem, macht man das ja nicht nur für Spaß, sondern das kostet und was auch immer, aber das nimmt dem Ganzen so ein bisschen diesen, ja, weiß ich nicht, diesen
Hersteller warst du.
Genau, so. Und weil man das Gefühl hat, okay, das ist jetzt auch trotzdem ein Gespräch und kann, das hilft mir auch bei meiner Trauer so. Und das nimmt das so ein bisschen weg von diesem, dass das trotzdem was ist, was man erledigen muss, sondern das hilft vielleicht auch dann so gesund.
Ich fand aber tatsächlich auch, ich finde es sehr familiär bei euch. Also ich finde, wir haben uns auch sofort wohlgefühlt und hatten auch nie das Gefühl, dass da Zeitlimit ist oder dass wir jetzt nerven oder was auch immer, sondern das war alles so angenehm und so wenig Druck dahinter, das war wirklich eine in Anführungszeichen positive Erfahrung dafür, dass es an sich eigentlich ein schrecklicher Moment war.
Ja, weil gerade so dieses, man weiß ja gerade, wenn man vorher noch nie sich damit auseinandergesetzt, ich war vorher noch nie bei einem Bestatter, dann war, weil ich habe das nicht gemacht bei der Kommunion oder was auch immer, bei uns gab es das nicht.
Kommunion wäre auch ein bisschen früh. Ja. Konfirmation geht, wir haben da vorhin drüber gesprochen, dass ich in Konfi-Unterricht bei diesem Bestattungsunterling war. Mhm. Und wir dann, ich hatte aber gar nicht so viel Erinnerung dran, ähnlicherweise. Ist auch schon eine Menge lag her. Aber wir wurden da auch einmal so durchgeführt und durften uns das angucken. Und weil wir eben in diesem Konfi-Unterricht auch mit dem Thema Tod konfrontiert wurden, was eigentlich super ein Tool war. Mhm. Genau, aber ja.
Mhm. Guck ich gerne weiter. Und ich wusste vorher ja nicht, was mich dann erwartet, ob das jetzt wirklich so ist. Ich sitze jetzt an einem Schreibtisch und dann ist jetzt so, was für Blumen wollt ihr haben? Wann soll die sein? Wie soll bestattet werden? Was auch immer. Man muss es quasi so zack, 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 alles abarbeiten. Sondern es war schon so, dass das einfach ein Gespräch war. Man konnte erzählen, was jetzt genau passiert. Wie kam es jetzt zu diesem Todesfall? War das ein Unfall? War das Krankheiten? Was ist die Vorgeschichte davon? Und dann hat man sich viel mehr gehört gefühlt und es war mehr so familiär und nicht so kalt, wie man sich vielleicht vorher, du machst dir über 1000 Dinge Gedanken und das war wenigstens so eine Sorge, die du da weniger hattest.
Ich weiß noch, dass ich gar nicht wüsste, wie man da anruft. Also ich habe wirklich gesagt, ruf jetzt an und sag, hallo, mein Name ist Eva und mein Vater ist gestern gestorben. Können Sie mir helfen?
Aber was ja, eigentlich? Aber ist ein Ansatz, ja, einfach mal nach Hilfe fragen, ja. Es gibt auch, wir werden auch teilweise angerufen, da war noch kein Arzt da vor Ort, ja. Dann sagen wir,
ja,
das sind die Schritte, die musst du jetzt erstmal einleiten und erst dann wieder anrufen und dann dürfen wir auch, ja. Aber einfach fragen.
Ja. Aber das, wie du ja eben schon gesagt hast, man kann ja so Todesfälle in der Regel nicht so planen. Gerade in Deutschland gibt es ja auch sowas wie Sterbehilfe nicht. Das heißt, es passiert eigentlich dann, wenn man nicht damit rechnet. Das heißt, ihr habt auch Bereitschaftsdienst. Das heißt, deine Arbeitszeiten sind wahrscheinlich nicht so wie im
Nein, Schwein,
sondern du hast dann...
Meine Arbeitszeiten sind manchmal eine Vollkatastrophe. Wenn ich das jetzt sage, komm, was zu sagen. Das aber ich mache es ja gerne. Ich habe mir den Beruf ausgesucht. Ich mache den fast mal gerne. Aber klar, es geht auch privates manchmal flöten, ja. Aber man weiß ja danach auch wieder, wie viel man es gemacht hat.
Klar.
Aber ansonsten sind wir jeden Tag, jeden Feiertag, Heiligabend, Silvester, immer erreichbar, 24/7.
Wobei ich immer denke, solange es nur Bereitschaft ist und du nicht wirklich quasi dann da sitzt und die Zeit abklopperst und weißt, zu Hause feiern alle Weihnachten, dann wirst du ja zumindest nur angerufen, wenn noch was passiert ist.
Ja, ich kann ja trotzdem meinen Alltag leben,
genau.
Aber ich werde dann halt mal aus dem Alltag rausgeholt,
ja.
Aber kann danach, klingt für Außenstehende auch wieder doof, aber ich kann auch auf einer Party sein oder Heiligabend feiern, bin da mal 3 Stunden weg bei der Überführung im Gespräch. Whatever. Und doof gesagt, danach feiere ich weiter.
Ja, es ist ja aber auch, das ist ja auch wichtig, weil ich sag mal, wenn du bei jedem Fall so emotional wärst, dass du danach rein nach Hause gehst, dann könntest du deinen Rufler nicht machen. Das wäre ja verdächtig. Ja.
Ja.
So, und das nimmt ja auch die Professionalität. Weil ich will ja auch jemanden, in der Regel will ich jemanden haben, der empathievoll ist, der mir zuhört und auch meine Gefühle so annimmt. Aber es würde meine Trauer nicht besser machen, wenn mein Gegenüber hinter mir weinen würde, so unbedingt. So,
Ja, das ist
man
immer.
will ja jemanden, der Ahnung hat, sage ich mal, und einen so ein bisschen durchführt und so ein bisschen professionell, sage ich mal, ist.
Was nimmst du denn Positives aus deiner Arbeit mit nach Hause? Wir haben jetzt viel dich gefragt, was quasi negativ ist und was schlimm ist und so weiter, aber was sind denn positive Dinge, wo du sagst, hey, das hält mich irgendwie aufrecht nach der Arbeit?
Dankbarkeit. Weil ich finde, Dankbarkeit ist einfach unfassbar selten geworden. Nicht nur jetzt im Beruf des Bestatters, sondern auch einfach im Alltag. Ja, so ein Danke zu hören ist echt selten, weil es scheinbar für viele unfassbar schwer ist auszusprechen. Danke, Kaffee, der war wunderbar. Das macht Spaß. Ja, weil das auch wieder so ein Punkt ist, wodurch man merkt, warum man das Ganze tut.
Dann
Ja.
würdest du dich, wenn du jetzt heute noch mal komplett von vorne anfangen könntest, würdest du dich wieder für deinen Beruf entscheiden?
Ja, ne, früher.
Okay, ja.
Ja.
Also quasi direkt nach dem Schulabschluss dann.
Genau. Ich glaube, das wäre dann so.
Aber du bist ja jetzt Quereinsteiger.
Ja.
Würdest du jetzt sagen, du hättest eigentlich rückblickend betrachtet lieber auch die Ausbildung gemacht? Oder hast du das Gefühl, das ist eigentlich egal? Also ich kann meinen Job genauso machen. Also, weil ich kann mir jetzt irgendwie nicht so, also klar, weil wir uns jetzt nicht mit dem Beruf vorher befasst haben, was lernt man dann noch so? Also ich sage mal, die Empathie ist ja mit so das Wichtigste, aber hast du das Gefühl, man kann das gut als Quereinsteiger, alles was so an Grundwissen nötig ist, kriegt man das gut so hin? Oder würdest du jetzt im Rückblick sagen, ach, hätte ich mal lieber direkt auch die Ausbildung gemacht?
Also, da wir ja Auszubildende brauchen, sei
Ja.
Ausbildung super wichtig, ja, definitiv. Aber es geht vieles auch als Quereinsteiger. Oder es geht alles, theoretisch geht alles auch als Quereinsteiger. Wenn man natürlich ein Team hat, was einem auch die Dinge dann zeigt im Alltag, gell? Wenn du jetzt einfach nur in ein Unternehmen kommst und wirst da hingeschmissen, hingesetzt und das heißt, mach mal,
Ja, klar.
dann wird das schwierig. Aber ich denke, das ist überall so. Ja, aber ansonsten. Glaube ich, stehe ich jetzt einem Ausgebildeten, würde ich jetzt mal sagen, nicht viele nach. Würde ich jetzt einfach mal so über mich sagen.
Ja, das gehört ja, wie gesagt, auch viel dazu. Ich sag mal, man hat so die Sachen, die man abfragen muss, gerade was so Trauerfeier und solche Sachen angeht. Aber es hat ja viel auch damit zu tun, eine Connection zu den Leuten aufzubauen, dass die sich dir öffnen und so. Das ist was, es kann
Und
bewundernd
ist
werden.
aber, was man vielleicht auch vergisst, ja auch ein Handwerk dahinter. Also du musst ja wirklich mit diesem Leichnam auch hantieren und vielleicht auch einfach medizinische Kenntnisse haben oder was auch immer. Also es ist ja nicht nur quasi vorne im Beratungsraum das Gespräch und die Empathie und ein bisschen mit der Trauernden umgehen, sondern du hast ja auch wirklich eine Arbeit, die du machst.
Stimmt, die, also sag mal, gut, ich bereits, das waren 8 Monate Ausbildung im Krankenhaus, ja, aber auch da gibt es so ein paar Dinge, die da wiederkehrend sind und ich habe schon Fortbildung, Weiterbildung habe ich schon gemacht, gerade auch in der Versorgung, weil da sollte man, also da finde ich es schon extrem wichtig, dass man da war, so die eine oder andere Kniffe gezeigt bekommen, geklärt, aber wie du sagst, ein Trauergespräch. Ich hatte einen Lehrer gemacht, Trauergespräche. Das war 2 Tage, da bin ich dann nach Hause und gedacht, weil da kriegst du nämlich das Schema beigebracht und dann denkst du dir nach 2 Jahren, ich habe über 2 Jahre Beruf, habe dann das Trauergespräch Seminar gemacht und habe danach gedacht, was erzählt ihr hier? Es gibt kein Schema, ich kann mir keine Schablone, einen Fragekatalog da hinlegen und fahre die von oben nach unten ab, das geht nicht.
Aber das ist wahrscheinlich auch einfach ein bisschen Learning by Doing. Du kommst irgendwann rein und merkst, wie gehst du mit den Menschen um. Also dein erstes Trauergespräch war mit Sicherheit nicht genauso gut wie die, die du jetzt gerade führst. Einfach weil du ja auch Erfahrung sammelst und Leute kennenlernst. Sonst ist auch entweder du kannst es oder du kannst es nicht. Also so, wenn du keine Empathie hast, das kannst du nicht wirklich mehr. So man sammelt Erfahrung und man weiß dann, okay, manche reagieren so, manche reagieren so, vielleicht mache ich es anders. Aber diese Empathie hast du oder hast du nicht. So. Man kann sich weiterbilden in diesen technischen Dingen, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du lernen kannst, wie führe ich so ein Gespräch, so, sondern das kommt natürlich.
Und zuhören lernst du auch nicht. Das ist halt auch unfassbar wichtig. Ne? Zuhören und dann ja, das Beste draus machen. Ja? Deswegen, ich sage immer, gerade zu jüngeren oder ganz kleinen Menschen sage ich, weil die können mit Bestatter nichts anfangen. Da bin ich ganz deren Wünscheerfüller.
Oh, das ist süß.
Das finde ich passt eigentlich, wie du ja auch eben gesagt hast, immer Wünsche, man spricht über Wünsche. Und ich finde es einfach unfassbar wichtig, Wünsche zu erfüllen. Und das ist auch, was dann wieder so eine Trauerfeier zu dem ganz eingemacht.
Ja.
Weil ich sag mal, klar, da gibt es wiederum ein Schema, wie wir die Dekoration aufrollen. Ja, die sag mal, das Grunddinge ist immer gleich. Wenn ich dann aber Input bekomme, dann kann da draus.
Also es ist auch deswegen wichtig, dass man dann so flexibel ist und das auch zulässt, weil natürlich gibt es mit Sicherheit Schemata für so Trauerfeiern, aber es gibt ja ganz oft Wünsche, die sind auch einfach leicht zu erfüllen, die weichen zwar vom Schema ab, aber dann sagst du einfach, hey, klar können wir das machen. Und das finde ich ganz wichtig, da auch einfach flexibel zu bleiben und auf die Leute einzugehen und zu sagen, hey, das ist dein Wunsch, den können wir so und so umsetzen, wir machen das irgendwie möglich, wenn es...
Es kommen immer die Fragen, wie machen das denn die meisten? Ich dachte, hey, mir das wurscht.
Ja. Ja.
Es ist völlig egal, wie die meisten das machen.
Ja.
Hier geht es jetzt gerade nicht um die meisten, sondern um euch.
Ja,
ja, macht das so, wie ihr wollt. Oder ja, das, wenn es dann gerade um Musik geht. Mhm. Was spielen wir für Musik? Ja, der hat mir das gehört, aber das können wir nicht spielen. Ja, auf jeden Fall. Ja, natürlich können wir das spielen. Die Kasselruder Spratzen, die Amigos oder sonst was, die lassen wir da bei der Dreh mal lauter.
Ja.
Natürlich, wenn das doch zur Lebzeit zurückgehört oder
ja,
sie,
voll,
warum sollen wir dann, keine Ahnung, uns die Trauermusik um die Ohren hören. Ja, warum soll ich das auch wieder so ein Punkt vorhin zurück mit den mit meiner Grundeinstellung oder wie ich den Leuten gehe, jetzt genauso Musik. Ich brauche mich nicht in so eine Trauerhalle setzen und spiele die traurigste Musik, um mich selbst dann auch weiter runterzuziehen. Ich bin ja eh schon Bumsen.
Ja.
Warum höre ich da nicht super gut gelaunte, peppige, knallige Musik und sage mir dadurch, ey, kann ich mich nur dran erinnern, das wäre cool.
Ja,
ja, das macht gerade Laune.
Ja. Hast du dir denn schon mal Gedanken darüber gemacht, wie du später beim Stoff werden möchtest?
Ja, schon so ein bisschen.
Okay, hast du da einen Plan, weißt du?
Ja, das wie so mein Leben war. Ich habe eigentlich immer gute Laune und immer Spaß. Und das ist mir freier einfach.
Ja,
ja, laute Musik.
Schön, das so ein bisschen umzudrehen. Gar nicht so als, das ist jetzt die Trauerfeier, Todesfeier, sondern ein bisschen, wir feiern das Leben, was die Person vorher hatte. Also sag mal, wenn du in deiner Trauer bist, ist das... Also jetzt ist das für mich leichter zu sagen, als wenn du dann wirklich traurig und trauernd bist. So, dann ist dir oft ja nicht so danach. Aber eigentlich ist es ja viel schöner, an das Positive zu denken, als jetzt an dieses Negative. Was
wir haben ja bei unserer Trauerfeier mehr so einfach ein Zusammensein von allen Leuten gemacht, die mein Papa halt mochten, und haben da auch eben knallige Musik gespielt und anders.
Ja, so stelle ich fast auf, boah.
Und ich habe das, da haben wir letzte Folge drüber gesprochen, dass ich das auch anmoderiert habe, eigentlich gar nicht sprechen wollte auf der Feier. Dann halt gesagt habe, nur so als Info, wir spielen keine Traumusik, sondern das, was mein Papa cool fand.
Ja.
Und so viele danach gesagt haben, dass sie die Lieder gehört haben und es so ins Herz ging, weil sie die Musik mit meinem Papa verbunden haben, weil es viel besser gepasst hat, als jetzt so eine klassische Trauerfeier zu machen, wo halt irgendwie alle schwarz anhaben und alle traurige Musik hören und irgendwie still beisammensitzen.
Genau, ich sag, wenn man ja auch mal das Wort Trauerfeier nimmt, ist das ja eigentlich schon alles drin, ne?
Ja.
Klar, dass man trauert zu dem Zeitpunkt. Aber kann auch feiern.
Ja, weil wir
es
eher klassischer gemacht. Also sowohl bei meinem Vater als auch bei meinem Opa war das schon eher so ein bisschen, war dann durch diese ganze Corona-Geschichte auch nochmal anders, aber es war schon eher so dieses, alle sind in schwarz, wir haben teilweise, also jetzt nicht unbedingt lustige Lieder gehört, sondern schon emotionaler, aber persönlich so. Und das war dann auch schön, weil für uns war diese ganze Beerdigungsgeschichte schon nochmal so ein Ventil, wo du auch nochmal so alle Emotionen, diese Traurigkeit nochmal so rauslassen kannst. Und es war ein wichtiger Tag, der dann schlimm war, aber danach ging es dafür dann umso mehr so aufwärts. So, das hat ja genauso seine Daseinsberechtigung. Aber so im Nachhinein, wir haben es schon so gemacht, wie es die meisten waren. Also alle Beerdigungen, auf denen ich dann noch war, war schon dann so vom Grundprinzip her ähnlich. Und ich finde das spannend zu hören, dass man es gerne nicht machen muss. Also hast du das auch schon, dass du quasi solche Feinde total von dieser Norm, sage ich mal, abweichen? Also so verrückte Wünsche irgendwie, woran du dich erinnerst und was du dachtest, finde ich cool oder so?
Auf jeden Fall. Ich finde das aber auch, ich möchte jetzt kurz nur ausholen, ich finde, das ganze Thema Tod, Sterben, Trauer ist einfach, es muss einfach offener werden. Ja? Es ist noch total konservativ. Das muss modern werden, das muss so wie das Leben war sein. Ja, ich sitze bei meinen Freunden nicht im Anzug auf der Couch.
Ja.
Ja, da sitze ich so bunt oder keine Ahnung, wenn ich gerade Lust habe, sitze ich da. Warum dann nicht auf der Trauerfeier? Wenn das natürlich jemand möchte und sagt, ey, ich bin aber einer, ich gehe da in Schwarz hin, da ist auch, soll er das tun oder sie, ja, definitiv. Aber ich bin eigentlich für so ausgefallene Dinge immer vor den Jahren schon. Autos auf dem Friedhof, Motorräder, dann eine Dia-Show, Musik, also wie gesagt, für mich gibt es keine Grenzen, ja, wenn jemand darauf Lust hat und es ist irgendwie für uns umsetzbar, dann machen wir das. Ja, natürlich gibt es auch da Satzungen, Sätze, ja, sind in Deutschland.
Aber man
kann, ja, aber da kann man das mal sagen, gibt es ja auch so Schilder, dann viele verstehen dann so Satzungen, wenn man da schnell genug dran vorbeiläuft, hat man die ausgelöst.
Ja, gesehen. Ich habe das gar nicht gehört jetzt.
Ja. Wir haben tatsächlich ja auch letzte Woche nach der Folge nochmal so einen kleinen Fragensticker in unserer Story gepostet, weil wir gerne auch noch ein paar Fragen dir stellen wollten von anderen Leuten, die uns jetzt vielleicht nicht eingefallen sind. Eine davon fand ich ganz spannend, weil eine Person gefragt hat, wie man am besten damit umgeht, wenn man jetzt zu so einem Bestattungsunternehmen geht und mit dem Bestatter, der einen gegen sitzt, so gar nicht vibet. Also man merkt, okay, dass die Vorstellungen laufen irgendwie aneinander vorbei, die Person ist entweder zu offen oder nicht offen genug für das, was man sich selber wünscht. Hast du irgendwelche Tipps, wie man mit so einer Situation umgeht oder wie man das vielleicht anspricht?
Offen. Einfach offen ansprechen, ja. Einfach sagen, hier, das ist jetzt, da gibt es keine Chemie.
Ja.
Kann jemand anderes ins Gespräch kommen? Ja. Kann ich das mit jemand anderem mal ausprobieren? Wenn es dann gar nicht funktioniert, dann kann man auch einen Bestatter wechseln. Ne?
Ja.
Das ist jetzt nicht.
Ja, es ist halt so ein bisschen dieses, man fühlt sich dann so verpflichtet, aber eigentlich warum? Weil das so ein hohes persönliches und emotionales Thema ist, wenn man damit nicht zufrieden ist, warum es dann nicht ansprechen? Aber ich glaube, das wäre mir sehr, sehr, sehr schwer gefallen, das wirklich zu sagen.
Ja. Aber ich finde es eigentlich so wichtig, weil so eine Bestattung bespricht man ja nur einmal. Mhm. Und bevor man sich quasi im Nachhinein ärgert und sagt, nee, eigentlich hätte ich gern ganz anders, kam die Person bestimmt auch, dass man dann lieber direkt sagt, hey, du, das tut mir leid, das passt gar nicht.
Ja, man auch nicht reinreden lassen.
Ja.
Offen genug statt er nicht.
Ja, aber
einfach mal sagen, so ist es und dann nicht sagen, das nette. Das macht man so nicht. Das ist egal. Ja. Das ist nicht die Feier vom Bestatter. Das ist die verstorben, wer verstorben und vor allem auch von den Angehörigen. Ja, das ist auch immer gepumpt, wie ich sage, ja, natürlich hat der Verstorbene oder die Verstorbene Wünsche, aber achtet auch ein bisschen so auf eure Wünsche, weil für die Angehörigen dieser Tag auch einfach unfassbar wichtig.
Ja.
Wenn man dann vieles macht, wo man nachher dann sagt, ja, das war vielleicht der Wunsch, aber ich komme damit gerade gar nicht zu
Welt. Und die verstorbene Person ist ja auch nicht mehr wirklich dabei. Also ich
finde,
vergisst man manchmal.
Ja, sagen wir schon. Also die machen ja auch Vorsorgen und sowas, auch super wichtig. Finde ich mega wichtig. Klar, wenn ich dann zu Lebzeiten hier spreche, dann gehe ich nicht am Tag X da hin und hau das komplett über den Haufen, weil dann brauche ich keine Vorsorgen zu machen, hier nicht die Wünsche anzusichern. Ne? Das mache ich nicht. Aber wenn es dann so ein, zwei Dinge gibt, da kann man dann mal sagen, jo, wenn die euch gut tun, dann machen wir die.
Ja, weil das war auch eine Frage, die wir bekommen haben, ob man quasi, wenn du schon diese Vorgaben von der verstorbenen Person gemacht bekommst, aber du fühlst dich damit halt auch nicht so wohl, weil zum Beispiel kann das ja sein, dass eine verstorbene Person vorher gesagt hat, hier, ich will nicht, dass ihr traurig seid, ich will Partymusik oder keine Ahnung, das soll alles Grund sein und so, aber wenn du als als Angehörige dann damit nicht so zurechtkommst, sondern sagst, boah, ich also jetzt hier, weiß ich nicht, Highway to Hell spielen zu lassen, ich glaube, ich mag es nicht so. Würdest du dann schon auch eher dazu raten, sagen wir mal, hört doch auf das, was ihr euch von der Trauerfeier wünscht und nicht nur, was der Verstorbene quasi wollte.
Genau, nicht nur, das ist ganz, also nicht, dass man dann alles führt, sagen, da muss man ein Mittelding einfach finden.
Ja,
dass man beide Seiten, beide Wünsche, Seiten so ein bisschen dann miteinander verbindet, aber ich würde jetzt auch nicht hingehen, wie ich eben gesagt habe, komplett alles da über den Haufen nehmen, was sich irgendjemand mal ausgedacht hat oder gewünscht hat. Weil das fände ich dann auch nicht fair.
Nee, ja, aber sonst brauchst du ja vorher nicht die Adresse und was ruft.
Aber wenn es natürlich da was gibt, wo man sagt, oh, da komme ich so gar nicht mit klar, da muss man halt drüber reden. Aber das geht auch nur, wenn es angesprochen wird.
Klar, weil wir hier haben das nämlich bei uns auch so gemacht. Mein Vater hatte sich vorher jetzt keine Gedanken zu diesen Trauerfeier oder so gemacht, sondern er hat gesagt, hier, ich möchte nicht, dass ihr Arbeit mit mir dann später habt, dass sich jemand auch um den Grab kümmern muss. Ich will so eine Rasenplatte haben. Und dann hat meine Mutter gesagt, irgendwie, die hat so, war richtig mit sich am Hadern. Wir saßen dann da beim Bestatter und sie war so, mich an und sagt, können wir es anders machen? Ich glaube, ich will was haben, wo ich Blumen draufstellen darf, wo ich eine Kerze anzünden kann, wo ich richtig hinkommen kann, dass ich diesen Ort habe, wo ich hingehen kann. Und das fand ich total legitim, dann zu sagen, okay, das ist was. das betrifft wirklich dann im Prinzip ja nur die Angehörigen. So, das ist ja eigentlich viel wichtiger, dann die eigenen Wünsche umzusetzen, als dann die von dem Verstorbenen.
So. Ich glaube, man muss auch ein bisschen schauen, was war vielleicht auch der Gedanke dahinter. Also bei sowas, dein Papa wird jetzt nicht im Himmel sitzen und super sauer auf euch sein, weil er da jetzt Blumen hinstellt. Also das ist ja schon
das, hey, das Ändern. Das ist ja oft so von denen, dann so gedacht, oh, ich möchte keine Arbeit machen. Genau. Ich möchte nicht mehr zur Last sagen. Genau. Dann ist dieses Rasenblattengrab oder Erdrasengrab ist dann die beste Variante, weil einfach, du hast glaube ich auch gesagt, man kann auch Rasen her, wenn dann da drüber
geht. Ja,
und das halt, ist auch einfach so, genau.
Da steht im Sätzchen, bitte, wenn man Kerzen oder so draufstehen hat, bitte abräumen am Samstag.
Genau, nur über die Winterjahreszeit kann man das machen, weil ja. Der Rasen ja nicht. Ja, dann.
Aber ich finde zum Beispiel, wenn jemand von vornherein für sich selber entschieden hat, ob er verbrannt werden möchte oder nicht, das ist was, das würde ich nicht in Frage stellen. Also bei uns war es klar, aber hat es entschieden, er möchte verbrannt werden. Und ich weiß, dass in dem Gespräch die Frage aufkam, weil du wusstest das ja noch nicht. Und dann war auch so ein bisschen hin und her und habe gesagt, nein, diese Entscheidung wurde getroffen, die wird genauso übernommen, weil das kann ich mir nicht anmaßen, das im Nachhinein zu entscheiden, wenn die Person das wollte.
Genau, zwar wenn ich keine Vorsorge vorliegen habe, frage ich das.
Ja.
Wenn ich eine Vorsorge vorliegen habe, wo schon die Bestattungsart feststeht, also ob Erbbestatter oder Vorherbe bestattet, frage ich das nicht, weil das ist so etwas,
ja.
Sorry.
Das ist, ja.
Das steht dann außer Frage,
ja,
aber da,
voll. Ja.
Das gibt es da nicht.
Hast du das Gefühl, bei diesem Thema Bestattung, gibt es so Trends? Also im Sinne von, also ich hatte das Gefühl, wenn ich früher mit meiner Family mal auf den Friedhof gegangen bin, wo noch Urgroßeltern gelegen haben und so, da wurde alles, also fast nur Erdbestattungen, fast nur Särge. Ich hab das Gefühl, dass jedenfalls bei uns auf dem Friedhof das schon deutlich mehr in Feuerbestattungen übergeht. Oder hast du das Gefühl, es hält sich die Waage? Also sag mal, ist die Frage, ob du das jetzt so einschätzen kannst, wenn du erst 5 Jahre in dem Beruf arbeitest, ob man da so viel rückblickend so sehen kann? Oder hast du das Gefühl, da gibt es so ein, hält sich das die Waage, das eine mehr als das andere? Oder?
Wird immer mehr Urnen bestattet. Mhm. Also sag mal, wir sind bestimmt jetzt bei uns bei 90-95% Urne.
Oh, krass. Oh. Okay.
Das ist Erdbestattung, das ist ganz, ganz selten noch.
Was glaubst du, wer das kommt?
Ich würde tatsächlich sagen, dass es ein Pflegeaspekt ist, weil ich sag mal, wenn ich jetzt zurückblicke in meine Schulzeit, da sind es verdammt viele zum Studieren und sind weggezogen oder sonst was, leben einfach nicht mehr dort, wo der Friedhof ist. Und dann ist ein Urnengrab einfach immer von der Handhabe, von der Pflege wesentlich einfacher. Und
ja,
ich sag mal, es ist schon, wenn du 3-4 Ortschaften hier bei unserem Lädchen weiter wohnst, fährst du im Sommer nicht jeden Tag auf den Friedhof und gießt.
Nee.
Das machst du einfach, wenn du im Ort wohnst. Und es ist halt auch einfach so ein bisschen die Generation.
Mhm.
Ne, also diese, ich glaube, die Generation Friedhofsgänger, die nimmt ab.
Mhm.
Ja, Generation Kirche.
Ach ja.
Nimmt auch
ab. Hängt ja viel damit auch zu.
Ja, und ich glaube, dass das auch daher einfach rührt. Ich bin Bestatter, aber ich will kein Friedhofsgänger.
Mhm, ja.
Also ich brauche keinen Friedhof, um mich an jemanden zu erinnern.
Ja. Ja,
das ist meine Einstellung, ja. Aber es gibt natürlich Menschen, die sagen, ich muss da einmal am Tag hin.
Mhm.
Und dann soll ich das machen.
Ja, für manche ist das ein Ventil. Ich weiß, dass das bei uns in der Familie schon so ein Ding war, dass das so dieses Halt gegeben hat, dass man sich da auch wiederum um was kümmern kann. So. Also ich glaube, das sieht halt jeder irgendwie anders. Aber ich bin auch nicht so. Also ich kann auch zu Hause trauern. Ich muss dafür nicht unbedingt auf den Friedhof gehen. Habt ihr, also ich sag mal, oftmals, ich sag mal, hier, wo wir leben, gerade Deutschland grundsätzlich, ist ja viel christlich, viel katholisch, evangelisch. Habt ihr auch so andere Religionen auch schon statt und dann so irgendwie so besondere Rituale oder sowas? Oder gibt es das hier einfach wegen der demografischen Lage, sage ich mal, gar nicht so?
Doch, gibt's schon. Wir haben auch andere Religionen, wo wir Weihsätzen durchführen, doch. Mhm. Auf jeden Fall.
Ist für euch ja dann wahrscheinlich auch noch was Besonderes, oder wenn es nicht nach dem klassischen Schema abläuft?
Definitiv, definitiv. Ist manchmal für den Ablauf schwierig, wenn zum Beispiel eine Beisetzung komplett auf einer anderen Sprache durchgeführt wird.
Ah ja, klar.
Und man so überhaupt nicht weiß, wann man jetzt selbst abgibt.
Ja,
ja, das ist dann, da steht man immer so und sucht dann so einen Blick. Jetzt, soll ich? Muss ich jetzt? Darf ich? Musik? Ja? Ja. Keine Ahnung. Ja,
ja, stimmt.
Wenn das eine halbe Stunde, 45 Minuten einfach in einer kompletten Sprache stattfindet, wo du kein Wort verstehst.
Mhm. Ja, okay. Aber weil ich das gar nicht so im Kopf habe, dass wir hier auch so verschiedene Friedhöfe haben, weil ich hatte mich da im Studium, hatte ich das letztens, dass es halt verschiedene Bestattungsarten gibt. Und je nachdem, Judentum und auch Islam, geht es ja oft dann um diese Ausrichtung. Das sind dann spezielle Friedhöfe, diese Ewigkeitsgarantie, dass du nicht, also nicht, bei uns ist das schon so ein Friedhof, irgendwann ist diese Liegezeit quasi vorbei, dann werden die Gräber wieder ausgeräumt. Und da gibt es eigentlich diese, gerade im Judentum, diese Ewigkeitsgarantie, dass die für immer bestehen bleibt. Und ich habe das gar nicht so auf dem Schirm, dass wir hier spezielle Friedhöfe dafür haben. Oder ist das eher so, dass das quasi konfessionslose Friedhöfe sind?
Es gibt viele Gemeindefriedhöfe, es gibt auch viele kirchliche Friedhöfe, aber jetzt so Islam, sowas ist, findet hier so gut wie keine Beisetzung statt. Das geht dann möglichst ins Städtische. Die dann, da sind dann eigene Friedhöfe, die sind da, wie du sagst, ausgerichtet.
Ja.
Und oftmals machen das dann auch andere Bestatter.
Das ist aber wahrscheinlich, wenn man selber in so einer Situation ist, kennt man ja wahrscheinlich auch die Friedhöfe per Schlacher und dann auf einen passenden Bestatter, der irgendwie damit vielleicht was zu tun hat. Jetzt haben wir dich ja ganz schön gelöchert mit Fragen. Vielen Dank erstmal mit deinem Bereich.
Ja, gerne.
Hast du Fragen an uns?
Nee, Fragen nicht, aber ich hab eine Bitte an euch und auch eine Bitte einfach mal so raus. Ich finde es mega toll, was ihr macht. Ich finde es mega gut, dass ihr einfach drüber redet.
Ja.
Ja, und bitte an euch, egal, ob das 5 Menschen im Monat hören oder Millionen. Ich hoffe natürlich, wünsche euch viel Glück. Aber macht einfach weiter, weil ich glaube, das tut euch gut. Mir hat das gerade mega gut getan. Ich fand das super schön. Super viel Spaß immer.
Ja.
Macht weiter. Das ist einfach.
Wenn man wieder sagt, es muss alles moderner werden und das ist ja so ein bisschen die Mission von uns, weil wir verarbeiten uns zur Trauer darüber, dass wir drüber sprechen, über alle möglichen Themen, aber es ist ja auch so ein bisschen dieses salonfähig machen, dieses Stigma nehmen, man darf über Tod und Trauer sprechen, man darf auch traurig sein, so, und einfach, dass das nicht so ein Tabuthema ist. Und ich glaube, dass das heute geholfen hat, auch mal mit dir darüber zu sprechen.
Ja, und der Bestatter soll nicht immer so ein alter, grauhaariger Mann, der Kriegscreme mit reintritt, sondern er
soll mal ein junger Wünscheerfüller. Ich finde, ja, das wäre mal Wünscheerfüller. Wäre nicht super gut. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, es hat allen Zuhörenden Spaß gemacht. Solltet ihr noch Fragen haben, immer her damit. Und wir packen auf jeden Fall aber auch mal eure E-Mail-Adresse und so weiter in die Caption und so weiter, dass ihr vielleicht, wenn jetzt jemand sich angesprochen fühlt und auch Wünscheerfüller werden möchte, dann gilt ihr euch melden und die Ausbildung machen. Und
genau. Gut, vielen Dank fürs Zuhören und für dir. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Bis dann. Tschüssi.